Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katharina Peetz. Guten Tag. Überraschende Nachrichten aus China. Das Finanzministerium in Peking hat angekündigt, im Handelsstreit mit den USA einige Strafzölle zu senken. Schweizer Volksabstimmung. Eine Initiative fordert mehr bezahlbaren Wohnraum. Und wir gehen einer Hörerfrage nach, nämlich wieso kosten Flugkompensationen bei verschiedenen Anbietern unterschiedlich viel? Die Folgen des Coronavirus sind in der chinesischen Wirtschaft schon deutlich sichtbar. Zum Beispiel durch Fluggesellschaften, die ihre Flüge streichen und Produktionen, die heruntergefahren werden. Vielleicht ist es also kein Zufall, dass gerade jetzt ein weiteres Signal der Entspannung im Handelsstreit zwischen China und den USA kommt. Das Finanzministerium in Peking hat angekündigt, einige Strafzölle auf US-Produkte deutlich zu verringern. Steffen Wurzel mit den Details.
China halbiert bestimmte Zölle auf US-Importe und zwar ab Ende kommender Woche. Es handelt sich um Extra-Zölle, die Chinas Führung vergangenen September verhängt hatte im Zuge des Handelskonfliktes mit den USA. Zur Begründung heißt es bei der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua, man wolle die Handelsbeziehungen mit der US-Regierung stabilisieren. Betroffen sind US-Produkte im Wert von etwa 75 Milliarden US-Dollar. Konkret geht es unter anderem um Chemikalien, Autoteile, Fleisch, Schalen, Tiere und amerikanischen Whisky. In einer gleichlautenden Erklärung mehrerer Staatsmedien wird ausdrücklich auf das US-chinesische Handelsabkommen verwiesen, das beide Seiten im Januar in Washington unterschrieben haben. Im Zuge dieses Abkommens würden die Zölle nun gesenkt, heißt es. Dass Chinas Staats- und Parteiführung das Ganze gerade jetzt umsetzt, könnte indirekt auch mit dem Coronavirus zu tun haben. Denn die massiven Folgen der Viruskrise schwächen die chinesische Wirtschaft. Jedes positive Zeichen, jede Linderung im US-chinesischen Handelskonflikt liegt also im Interesse der chinesischen Staatsführung.
Steffen Wurzel über die Ankündigung Chinas, einige der Strafzölle auf US-Produkte zu senken. Um zu verhindern, dass Nord Stream 2 fertiggestellt wird, hatten die USA gegen Firmen, die am Bau der Gaspipeline beteiligt sind, Sanktionen erlassen. Die Pipeline soll russisches Gas über die Ostsee nach Deutschland und Westeuropa bringen. Allgemein wird angenommen, dass Erdgas, zum Beispiel im Vergleich zu Kohle, klimaneutraler ist. Forscher warnen nun aber vor dem Klimaschädling Erdgas, wie Kai Rüßberg berichtet.
Kohle deckt in Deutschland einen wesentlichen Teil des Energiebedarfs für die Wärme- und Stromerzeugung. Bisher gilt Erdgas, das überwiegend per Pipeline aus Russland oder der EU bezogen wird, als Möglichkeit, den Ausstoß von Treibhausgasen zu senken. Das gilt in der Branche als Standard und so rechnet es auch Gerhard Linke vor. Er ist Vorsitzender des Technisch-Wissenschaftlichen Vereins des Gas- und Wasserfaches DVGW.
Unsere Rechnungen zeigen auch, dass wir die größten Einsparungen unserer Emissionen hier in Deutschland und die schnellsten Einsparungen erzielen können durch die Umstellung von Kohle auf Gas.
Der Physiker Linke begründet diese Aussage damit, dass sich mit dem zusätzlichen Bezug von Erdgas wesentlich schneller als durch einen großflächigen Ausbau von Wind- und Sonnenkraftwerken die Lücke der wegfallenden Kohle- und Atomkraftwerke füllen ließe.
Und der erste entscheidende Schritt ist dort, Erdgas einzusetzen, weil Erdgas halt deutlich weniger Emissionen hat als Braunkohle oder als die Steinkohle.
Erdgas bietet bei der Verbrennung eine höhere Energieeffizienz als Kohle. Zudem sind die Treibhausgase, die bei der Verbrennung entstehen, geringer. Linke rechnet mit bis zu 260 Gramm CO2-Äquivalenten pro erzeugter Kilowattstunde Strom gegenüber dem Doppelten bei importierter Steinkohle. Dabei sei auch Erzeugung und Transport berücksichtigt. Eine aktuelle Studie der Energy Watch Group kommt dagegen zu ganz anderen Ergebnissen, sagt Mitautor Hans-Josef Fell.
Beim Erdgas haben wir die Situation, dass sehr hohe Methanverluste auf der gesamten Kette passieren. Methan ist hoch treibhausgaswirksam und wenn man nur CO2 betrachtet, kommt man zu einem falschen Bild.
Der Widerspruch der Aussagen steckt in den sogenannten CO2-Äquivalenten, die mit CO2e abgekürzt werden. Damit wird ausgedrückt, dass zusätzlich zum CO2 im Abgas der Verbrennung schon beim Abbau, Transport und Lagerung weitere sehr klimaschädliche Gase wie Methan in die Atmosphäre gehen, wo sie massiv zum Klimawandel beitragen.
Wenn man konventionelles Gas nimmt, beispielsweise Gas aus Russland, dann sind die Emissionen insgesamt Kohlendioxid und Methan in der Wirkung ähnlich schlimm wie bei einem Kohlekraftwerk. Also der Wechsel vom Kohlekraftwerk zum Erdgaskraftwerk bringt keinen Klimaschutzvorteil. Wenn man aber modernes Gas, Fracking-Gas aus den USA nimmt, wo beispielsweise die Bundesregierung jetzt mit Subventionen LNG-Terminals unterstützt, dann sind die Emissionen sogar um 40% höher gegenüber einem Kohlekraftwerk. Erdgas ist ein Klimaschädling, genauso wie Kohle, und darf nicht benutzt werden.
Entscheidend bei der Berechnung ist, wie die klimaschädliche Wirkung von aufsteigendem Methan berechnet wird. Bei der Studie der Energy Watch Group wurden vor allem die kurz- und mittelfristigen Wirkungen bis 20 Jahre betont, die langfristigen weniger. Besonders beim Fracking steigt schon in der Förderung viel Methan in die Luft. Diese Förderstellen hat der Bremer Umweltphysiker John Burroughs an verschiedenen Standorten in Amerika untersucht und kommt zu ähnlichen Aussagen wie Fell.
Methan hat 25 Mal größeres Treibhauspotenzial als Kohlendioxid. Infolgedessen ist eine Leckage von ungefähr 2-3% Erdgas ausreichend, um jeglichen Vorteil der Verbrennung von Erdgas zu beseitigen.
Burroughs ist weltweit anerkannter Experte für die Fernerkundung der Erdatmosphäre. Die Ausgasung an Förderstandorten von Kohle oder Erdgas hat er aus Flugzeugen sowie mit Hilfe von Satellitenerkundung untersucht. Sein Urteil über den Nutzen von LNG-Erdgas aus den USA für die europäische Energieversorgung ist eindeutig.
Die Nutzung von Fracking für die Gewinnung von Energie hat keinen Vorteil über die Nutzung von Kohle.
Diese neuen Erkenntnisse widersprechen allerdings den bisherigen Standards. Bevor weiter in die Nutzung des fossilen Energieträgers Erdgas öffentliches Geld investiert wird, stehen diese Standards nun zur Diskussion.
Kai Rüßberg mit einem Beitrag über die Klimabilanz von Erdgas. Manch einer spricht von Ablasshandel, für andere ist es eine sinnvolle Maßnahme, zumindest einen Ausgleich zu schaffen. Wer fliegt, kann das dabei verbrauchte CO2 finanziell kompensieren. Plattformen und Fluggesellschaften bieten solche Kompensationen an. Sie berechnen den Verbrauch und rechnen ihn in Geldbeträge um. Mit diesen Spenden werden dann Klimaschutzprojekte unterstützt. Allerdings unterscheiden sich die Kompensationsbeträge bei verschiedenen Anbietern. Das war einem DLF-Hörer aufgefallen und er hatte daraufhin gefragt, woran liegt das? Josephine Schulz ist dieser Frage nachgegangen.
Als Hochschullehrer organisiert Uwe Kaspers Bildungsreisen mit seinen Studierenden, in die USA zum Beispiel und nach Indien. Wegen der Auswirkungen auf das Klima, aber zunehmend mit schlechtem Gewissen, wie er sagt. Deshalb kompensiert er seine Flüge.
Und dann habe ich halt zufällig gesehen, dass es bei der Lufthansa eine Initiative gibt, anderes Flugbenzin einzusetzen und dass da auch eine Kompensationsmöglichkeit gibt.
Neben einem Aufforstungsprojekt investiert die Lufthansa die Kompensationszahlungen ihrer Kunden in Sustainable Aviation Fuel, eine Alternative zu fossilem Treibstoff, der die CO2-Emissionen beim Fliegen um 80% senken soll. Für Kaspers eine vielversprechende Idee.
Hab dann mal den Flug eingegeben, der jetzt bevorsteht, nämlich München-Indien. Und war überrascht, dass die CO2-Ersparnis 270 Kilo war. Und wenn ich denselben Flug halt bei Atmosphäre eingebe, dann komme ich auf über 1700 Kilo. Und da dachte ich, verdammt, an welche Zahl kann ich mich denn halten? Und das hat mich doch ziemlich verunsichert. Ich dachte erstmal, das ist irgendwie Betrug. Oder Lufthansa macht sich da ein Greenwashing.
Kaspers Erfahrung lässt sich auf so ziemlich jeden Flug übertragen. Gerade bei Langstrecken unterscheidet sich die errechnete Menge an ausgestoßenem CO2 pro Passagier um ein Vielfaches. Je nachdem, welchen Kompensationsanbieter man wählt. Die Ursache liegt in unterschiedlichen Rechenmodellen und vor allem darin, welche Faktoren mit einbezogen werden. Neben CO2, das durch die Verbrennung von Kerosin entsteht, werden beim Fliegen auch andere Stoffe freigesetzt, die eine Wirkung auf das Klima haben. Stickoxide und Wasserdampf zum Beispiel, die zur Bildung von Ozon, Kondensstreifen und Schleierwolken führen. Viele Kompensationsanbieter rechnen das in CO2 um. Martin Kames vom Öko-Institut erklärt:
Der Weltklimarat hat schon vor etlichen Jahren ermittelt, dass die Nicht-CO2-Wirkung in etwa im Faktor 2-4 gegenüber den CO2-Wirkungen eben nach oben raufgerechnet werden müssen.
Die Plattform Atmosphäre rechnet zum Beispiel mit Faktor 3. Das heißt, die Klimawirkung der Nicht-CO2-Emissionen macht in ihrer Kalkulation rund 2/3 aus. Lufthansa rechnet sie gar nicht mit ein. Auf Anfrage schreibt das Unternehmen, man berücksichtige ausschließlich den Kerosinverbrauch von Gate zu Gate, da die Wissenschaft die Wirkung der anderen Effekte noch nicht abschließend beurteilen könne. Kames räumt zwar ein, dass die Wirkung von Nicht-CO2-Stoffen je nach Flughöhe, Flugzeugtyp und Wetter stark variieren könne, trotzdem meint er:
Wir denken, dass auf jeden Fall ein Faktor angesetzt werden sollte, und zwar vor dem Hintergrund des Vorsorge- oder Vorsichtsprinzips, der in der Umweltpolitik gelten muss.
Und es gibt weitere Faktoren, die bei manchem Anbieter in die Rechnung einfließen, bei anderen nicht. Das CO2 zum Beispiel, das bei der Herstellung und dem Transport des Kerosins entsteht, oder die Emissionen der Flughafeninfrastruktur. Aber nicht nur die errechneten Emissionsmengen gehen stark auseinander, auch die Kompensationspreise. Das wiederum hängt davon ab, wie kostenintensiv die Klimaprojekte sind. Für 20 Euro pro Tonne CO2 kann man bei Lufthansa ein Aufforstungsprojekt in Nicaragua unterstützen, für 23 Euro bei Atmosphäre eine Biogasanlage in Nepal. Juliette Grandpré von der Umweltorganisation WWF meint:
Ja, das ist tatsächlich für den Privatverbraucher schon ein Dschungel da draußen, weil was es für alles für Projekte gibt. Deshalb finde ich, also ich als Privatverbraucher, wenn ich da nicht so viel Zeit hätte, würde ich einfach auf Standards achten.
Die Standards oder Siegel zertifizieren, wie viel CO2 durch das Projekt tatsächlich eingespart wird. Und sie bestätigen, denn das ist das wichtigste Kriterium bei freiwilliger Kompensation, dass die Einsparung wirklich zusätzlich, also nicht etwa ohnehin schon geplant ist. Ein Windpark in Deutschland wäre nach dieser Logik keine zusätzliche Ersparnis, weil sich die Bundesregierung ja schon verpflichtet hat, den Anteil an erneuerbaren Energien zu steigern. In der Regel, meint Juliette Grandpré, bedeutet teuer bei freiwilliger Kompensation auch besser. Nicht nur was die Projekte betrifft, sondern wegen der Wirkung beim Verbraucher. Um sich der realen Klimawirkung bewusst zu werden, müsse Fliegen finanziell wehtun.
Der Beitrag von Josephine Schulz über die unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen für Flugkompensationen. Wie es für die Wirtschaft in Großbritannien weitergeht, das ist auch nach dem Brexit vor wenigen Tagen weiter unklar. Ein umfassendes Handelsabkommen strebt Großbritannien unter anderem mit den USA an. Auch mit Japan, Australien und Neuseeland sollen in den nächsten Monaten Handelsgespräche aufgenommen werden. Die Beziehungen zur EU sollen ebenfalls noch in diesem Jahr geklärt werden. Der Finanzsektor, die City of London, hat derweil Forderungen und Erwartungen für die Branche formuliert. Friedbert Meurer berichtet.
In der prächtigen Guildhall, dem Sitz der Verwaltung der City, betont Catherine McGuinness einerseits, wie gut die Geschäfte gingen und wie rosig die Zukunftsaussichten seien. Aber die Planungschefin formuliert dann doch eine klare Sorge, dass Premierminister Boris Johnson nämlich die Interessen der City zurückstellt für eine kleine, unbedeutend erscheinende Wirtschaftsbranche, die Fischerei. Wir müssen zugeben, dass uns der Brexit eine Menge Zeit raubt. Wir sind nicht so pittoresk wie die Fischer und der Fischfang. Aber wir nehmen dem Premierminister beim Wort, dass er eine wirtschaftsfreundliche Politik verfolgen will. Dem privaten Sektor geht es gut und wir blicken nach vorne. Eigentlich ist es ein Kampf David gegen Goliath. Die britischen Finanzdienstleister tragen 200 Mal mehr zum Bruttosozialprodukt auf der Insel bei als die Fischer. Aber die Fischer sind ein nationaler Mythos. Und seit der Finanzkrise hält sich das Mitgefühl vieler Briten für Banker und Finanzagenten in der City in Grenzen. McGuinness hebt hervor, wie wichtig die Finanzmeile ist. Wir sind eine Zentrale, um Infrastrukturmaßnahmen in der ganzen Welt zu finanzieren. Wir wollen einen ambitionierten Handelsvertrag mit der EU. Hier in London kommen die Welt und internationale Kapitalgeber zusammen. Das wird sich nicht ändern. Brüssel und London streben für die City an, Finanzmarktregulierungen gegenseitig anzuerkennen. Aber die EU kann binnen 30 Tagen eine erteilte Bestätigung der sogenannten Äquivalenz wieder zurücknehmen. Ähnliches hat die Schweiz zuletzt erleben müssen. McGuinness bestreitet dabei vehement, die City wolle zu einem Singapur an der Themse werden. Erstens habe auch Singapur keine schlechten Regeln und zweitens werde London für gute Bankenregulierungen einstehen. Bisher hat der Brexit kaum zu Jobverlusten in der City geführt. McGuinness spricht von höchstens 7.000. In der City arbeiten täglich aber 350.000 Menschen. New York sei der große Konkurrent, nicht Frankfurt. Natürlich nehmen wir wahr, dass einige Jobs nach Frankfurt, Paris oder Dublin abwandern. Aber sie brauchen noch eine lange Zeit, unsere Größe zu erreichen. Wir freuen uns aber darauf, mit ihnen als Partner zusammenzuarbeiten. Eines ist Catherine McGuinness wichtig. der unbeschränkte Zugang der Londoner City zum Talentpool in der EU. Qualifiziertes Personal, fordert sie, darf nicht abgeschreckt werden von einer rigiden Einwanderungspolitik in Großbritannien.
Friedbert Meurer über die Forderungen des britischen Finanzsektors nach dem Brexit. Es klingt erstmal gut. Finanzminister Olaf Scholz hat laut einem Zeitungsbericht vor, den Sparerfreibetrag zu erhöhen. Und auch kleine Firmen könnten demnächst steuerlich entlastet werden. Das kündigte der Finanzminister in Hamburg an, wo in gut 2 Wochen gewählt wird. Theo Gers hat sich die Vorschläge genauer angesehen.
Es tut sich wieder was im Bundesfinanzministerium. Olaf Scholz beim Thema Steuern, zuletzt als Minister Tunix in der öffentlichen Kritik, will nun doch kleine Firmen steuerlich entlasten. Eine große Unternehmenssteuerreform ist das nicht, eine Reaktion auf immer lauter werdende Forderungen dagegen schon. Personengesellschaften, also Inhaber oder familiengeführte Unternehmen, sollen faktisch wählen können, ob sie, wie bisher, weiter der Einkommenssteuer unterliegen oder sich der Körperschaftssteuer unterwerfen. Der Unterschied? Die Körperschaftssteuer, die von GmbHs ebenso wie von Großkonzernen zu zahlen ist, beträgt 15% des zu versteuernden Einkommens. Zuzüglich des auch hier zu zahlenden Soli und der Gewerbesteuer liegt die steuerliche Belastung damit bei etwa 30%. Bei Personengesellschaften steigt die Einkommensteuer dagegen, so wie bei anderen Steuerzahlern auch, schnell an, sodass Selbstständige häufig beim gegenwärtigen Spitzensteuersatz von 45% landen. Wann dieses Wahlrecht für Unternehmer kommt, ist offen. Der Erwartungsdruck, dass es schnell geschieht, ist in der Union allerdings groß. Das gilt auch für Entlastungen im Gegenzug für die geplante Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Im Dezember hatte Scholz einen Steuersatz von 0,2% auf Aktienkäufe vorgeschlagen. Bei einem Aktienkauf im Wert von 10.000 Euro wären 20 Euro an den Fiskus abzuführen. Nach Informationen der Zeitung Die Welt gibt es nun im Finanzministerium Überlegungen für einen zumindest indirekten Ausgleich. Der Sparerfreibetrag von derzeit 801 Euro im Jahr könnte um 50 auf 851 Euro erhöht werden. Bei verheirateten Paaren wären die Werte doppelt so hoch, also plus 100 Euro auf dann 1.702 Euro. Zusätzlich könnte es auch noch einen neuen Altersvorsorge-Pauschbetrag von 30 Euro für Ledige und 60 Euro für Paare geben. In der Union wird dieser Vorschlag wohlwollend begrüßt, denn die Befürchtung ist groß, dass die Finanztransaktionssteuer deutsche Anleger, die ohnehin den Kauf von Aktien scheuen, noch zusätzlich von dieser Form der Geldanlage abhalten könnte. Höhere Freibeträge dagegen könnten den Anlegern Geldanlagen in Aktien schmackhafter machen, vor allem für die private Altersvorsorge.
Theo Gers über mögliche Steuerentlastungen für kleine Firmen und Kleinsparer. Eine 60 Quadratmeter Wohnung für umgerechnet rund 2.000 Euro im Monat. Das ist in Zürich keine Ausnahme. Besonders die Schweizer Großstädte sind ein teures Pflaster. Noch. Denn eine Volksabstimmung am Wochenende könnte dazu führen, dass in der Schweiz mehr günstige Mietwohnungen entstehen. Dietrich Karl Meurer berichtet.
Schweizer Mieter müssen für ihre Bleibe europaweit am tiefsten in die Tasche greifen. Beispiel Zürich. Eine Zweiraumwohnung kostet in der größten Schweizer Stadt im Durchschnitt umgerechnet rund 1.200 Euro Miete plus Nebenkosten. Balthasar Klettli, der Fraktionschef der Grünen im Schweizer Parlament und Vizepräsident des Mieterinnen- und Mieterverbands Schweiz, beschreibt die Lage wie folgt.
Die Entwicklung der Mietpreise in der Schweiz kennt leider in den letzten Jahren nur eine Richtung, und zwar steil nach oben. Seit 2005, das sind in den letzten 15 Jahren, ist der Mietpreisindex von allen Wohnungen, also ältere, neuere und frisch vermietete, um über 18% angestiegen.
Als Grund dafür sieht er die Spekulationen auf Renditen, befeuert durch die seit 2015 in der Schweiz geltenden Negativzinsen auf Einlagen ab einer bestimmten Höhe. Seit Jahren steigt der Anteil von Mietwohnungen, die in der Hand von Immobilienfirmen, also Versicherungen oder Immobilienfonds sind. Natürlich wollten die Gewinne und nicht Verluste machen, bestätigt auch Lorenz Heim, der Geschäftsführer des Immobilienfinanzierers Hypothekenzentrum VZ in Zürich. Doch er beobachtet einen anderen Trend.
Die Zinspolitik der Schweizerischen Nationalbank hat dazu geführt, dass die Investitionen in Wohnbauimmobilien deutlich zugenommen haben, dass auch viel mehr gebaut wurde in diesem Bereich. Entsprechend hat sich das Angebot erhöht und das hat dazu geführt, dass die Mieten eigentlich tendenziell gesunken sind gegenüber dem, was vorher war, weil weil sie ja auch unter anderem an die Hypothekarzinsen gekoppelt sind.
In der Schweiz müssen Vorteile aus sinkenden Hypothekarzinsen an die Mieter weitergegeben werden. Doch neu gebaut werden häufig eher teure Wohnungen. Das Nachsehen hätten ärmere Teile der Bevölkerung, rechnet Balthasar Klettli vom Mieterinnen- und Mieterverband Schweiz vor. Deshalb startete der Verband eine Volksinitiative für mehr bezahlbaren Wohnraum, gemeinsam mit Wohnbaugenossenschaften, Sozialdemokraten, Grünen und Gewerkschaften. Wenn nun darüber abgestimmt wird, geht es vor allem um ein zentrales Ziel, so Balthasar Klettli.
Mindestens im gesamtschweizerischen Schnitt jede neu gebaute Wohnung sollte gemeinnützig sein, also nur die realen Kosten auf die Miete umlegen und nicht darüber hinausgehende Rendite.
Außerdem sollte die öffentliche Hand, etwa Gemeinden, ein Vorkaufsrecht für Grundstücke erhalten. Und energetische Sanierungen sollten nicht dazu genutzt werden können, um Mieten übermäßig anzuheben. Die Regierung und das Parlament wollen das bisherige System nicht verändern. Aus dem zuständigen Wirtschaftsministerium heißt es, insgesamt gäbe es genug guten und finanziell tragbaren Wohnraum. Wirtschaftsminister Guy Parmelin lehnt die Initiative klar ab.
Wenn wir die Initiative so anwenden müssen, wir denken, das kostet 120 Millionen pro Jahr. Und das ist Geld, das man viel besser investieren kann in andere Bereiche für den Bund, anstatt wo es nicht nötig ist.
Beim Volk jedoch gab es zunächst viel Zustimmung für die Initiative. Doch der Vorsprung der Befürworter schrumpfte, je näher der Abstimmungstag rückte.
Am Wochenende wird in der Schweiz über eine Initiative für mehr günstigen Wohnraum abgestimmt, Dietrich Karlmeurer berichtete. Und damit kommen wir zum Handelstag an der Börse mit Ulrich Bartz im Frankfurter Börsenstudio. Der Kurznachrichtendienst Twitter hat erstmals in einem Vierteljahr die Milliardenmarke beim Umsatz geknackt. Herr Bartz, wie hat denn der Aktienkurs von Twitter darauf reagiert?
Ja, mit einem stolzen Satz nach vorne. Die Aktie verteuert sich an der Wall Street um rund 16%. Das sind für die Anleger unerwartet gute Nachrichten. Zum ersten Mal über eine Milliarde Dollar Umsatz und die Zahl der Nutzer, also wenn man so will, dem Twitter-Gold von heute und von morgen um gut ein Fünftel verbessert.
Blicken wir noch auf ein anderes US-Unternehmen, Tesla. Da gab es ja gestern eine kalte Dusche für die Anleger. Wie sieht es heute aus?
Ja, da gab es zunächst noch mehr kaltes Wasser obendrauf geschüttet, allerdings nicht mehr so viel. Die Aktie verlor zu Beginn des Handels heute rund 6%. Aber dann kamen die Anleger wieder zurück. Jetzt gewinnt Tesla rund 4,5%. Ob die Gewinnmitnahmen damit abgeschlossen sind oder ob es rasant wieder nach oben geht, ich glaube, im Moment gibt es hier auf dem Parkett keinen, der dafür die Hand ins Feuer legen wollte.
Schauen wir auf die Deutsche Bank. Da haben die Anleger kräftig zugegriffen. Woran lag das?
Ja, das lag an einem neuen Investor, den der Vorstandschef Christian Sewing offenbar gewinnen konnte für ein großes Investment. Der neue Geldgeber heißt Capital Group, kommt aus den USA, aus Los Angeles. Und der kauft Aktien für rund eine halbe Milliarde Euro. Das Gute aus Sicht der Anleger, sie rechnen damit, dass dieser Finanzinvestor wie andere auch dauerhaft oder zumindest lange Zeit drin sind und damit die Aktie, die Kapitalbasis und das Unternehmen stabilisieren helfen.
Eine Überraschung war ja die Ankündigung Chinas, die Zölle im Handelsstreit mit den USA zu reduzieren. Wie hat sich das ausgewirkt?
Ja, das hat den Kursen insgesamt geholfen, kommt zwar nicht ganz unerwartet. Die Reduktion der Zölle ist Teil des vor kurzem geschlossenen Abkommens, aber es bestätigt, es geht voran. Und für die Chinesen derzeit noch wichtiger, der Coronavirus wird für eine spürbare Wachstumsdelle sorgen und mit den Zollerleichterungen könnte sich das etwas geringer ausfallen.
Wo steht der DAX aktuell?
Der DAX steht bei 13.569 Punkten genau. Das sind rund 2/3% mehr als gestern, 90 Punkte im Plus. An der Wall Street der Dow Jones rund 0,2% höher bei 29.354 Punkten. Und der Nasdaq für die Hightech-Werte, der legt noch ein bisschen mehr zu, um rund 0,5%.
Und zum Schluss der Blick auf Anleihen, Euro und Gold.
Ja, die Anleihen, die haben sich deutlich verbilligt bis 1,11 Euro. Die Umlaufrendite ist deshalb um 2 Basispunkte verbessert bei minus 0,36%. Der Euro unter 1,10 Dollar gerutscht auf 1 US-Dollar 09,75 und der Goldpreis ja rund 10 Dollar höher als zum gleichen Zeitpunkt gestern bei 1.564 Dollar.
Ulrich Barz über den Handelstag an der Börse. Und damit endet Wirtschaft und Gesellschaft für heute. Nach den Nachrichten geht es weiter mit der Sendung Kultur heute und meinem Kollegen Stefan Koldehoff. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Peetz. Vielen Dank fürs Zuhören.